HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Hallo. Man könnte meinen, es ist der Tag des Einzelhandels in Hessen. Es ist Black Friday. Gleichzeitig gehen die Verkäuferinnen und Verkäufer auf die Straßen, um für mehr Geld zu demonstrieren. Und der Verband der Einzelhändler schaut auf das kommende Weihnachtsgeschäft. Die Beschäftigten in den Geschäften klagen über geringen Lohn. Sie wollen 2,50 Euro mehr pro Stunde und über viel, viel Stress. Möglicherweise haben sie beim Rabatttag Black Friday beim Verkauf jetzt erstmal gefehlt, weil sie nämlich auf der Straße demonstriert haben, in Frankfurt zum Beispiel. Der Stress, der wird sich aber möglicherweise für die Verkäuferinnen und Verkäufer noch steigern, nämlich im Weihnachtsgeschäft. Das steht ja vor der Tür. Am Black Friday war schon eine Menge los auf Frankfurt. Einkaufsmeilen hat Lars Hofmann beobachtet.
In der Frankfurter Innenstadt läuft das Weihnachtsgeschäft genau einen Monat vor dem Fest auf Hochtouren.
Also auf jeden Fall viele Beautyprodukte, auch Geschirr oder Geschirrsets, sowas, ja.
4 Reisetaschen und ein paar Winterschuhe, 2 Bauchtaschen und Schlüsselbänder. 311 Euro.
Die Leute sind trotz Inflation und vieler Verunsicherungen bereit, Geld auszugeben. Der Hessische Einzelhandelsverband rechnet deshalb auch damit, dass die Umsätze im Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr auf die Rekordsumme von 10,7 Milliarden Euro klettern. Ein Plus von 1,5%. Allerdings hat eine Umfrage auch ergeben, dass knapp ein Drittel der Hessen weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben will als im letzten Jahr. Sie müssen aufs Geld achten, weil vieles teurer geworden ist.
Ich denke, ich müsste mehr ausgeben, weil ja gestiegen ist. Die Preise nenne ich jetzt mal mehr wie vorher auf alle Fälle.
Unter dem Strich rechnet der Handelsverband dann auch damit, dass trotz gestiegener Umsätze weniger bei den Einzelhändlern hängen bleibt, weil auch sie deutlich mehr für Energie und Personal ausgeben müssen und auch die Waren, die sie verkaufen, im Einkauf für die Händler teurer geworden sind. Tatjana Steinbrenner betreibt im südhessischen Bensheim das Kaufhaus Ganz. Sie sagt, es sei spürbar, dass die Kunden weniger kaufen. Angesichts von Inflation und den Kriegen in der Ukraine und in Nahost hätte es aber auch noch schlimmer kommen können.
Wir können ganz gut damit leben, aber man muss ganz klar sagen, wir sind in einer extrem volatilen Zeit. Die Entwicklungen sind sehr schwierig, man ist sehr ängstlich und insofern sind wir zufrieden. Und diese Sicherheit, die fehlt, das ist eine Zurückhaltung, ich glaube, das ist menschlich. Und wir im Handel, das ist immer ganz interessant, wir sind die Ersten im Handel, die das wirklich spüren.
In den letzten Jahren haben Einzelhändler wie Tatjana Steinbrenner stark unter dem Onlinehandel gelitten. Gerade in Corona hat der geboomt. Das sei jetzt vorbei. Die Online-Verkäufe stagnieren in diesem Jahr. Das sieht sie selbst mit einem weinenden Auge, weil auch bei ihr die Online-Verkäufe rückläufig sind.
Doch mehr mit einem lachenden Auge. Aber nichtsdestotrotz, die digitale Welt gehört zu unserem Geschäftsmodell dazu. Ganz wichtig, der Kunde ist in beiden Welten unterwegs. Und so ganz traurig bin ich nicht.
Und trotzdem verkauft sie selbst natürlich auch online. Das lohne sich oft aber gar nicht. Bis zu 60% der online gekauften Waren würden zurückgeschickt, sagt sie. Auch Jochen Ruths, Textilhändler aus Friedberg und Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbandes, ist erleichtert, dass der Onlinehandel bei einem Anteil von rund 20% hängen geblieben ist. Aber eine aktuelle Umfrage unter hessischen Einzelhändlern macht ihm Sorgen. 36% der Händler geben an, ihre Einnahmen deckten die Kosten nicht mehr und sie hätten keine finanziellen Rücklagen.
Über ein Drittel der Befragten sagen einfach, ich bin an einem Punkt, wo ich kein Geld mehr mit meiner Unternehmung verdiene, mit meinem Handel verdiene. Und das ist natürlich ein Alarmsignal auf die breite Fläche hinaus, ja, weil das im schlimmsten Fall bedeuten würde, wir haben in absehbarer Zeit ein Drittel weniger Geschäfte.
Und das würde vor allem den ländlichen Raum treffen, sagt Jochen Ruths. Das Weihnachtsgeschäft ist nach wie vor das Wichtigste, gerade für Spielwaren, Bücher, Schmuck und Unterhaltungselektronik. Und bei aller Erleichterung darüber, dass es in diesem Jahr einigermaßen laufe, dürften viele Händler auch in den kommenden Monaten und Jahren ums Überleben kämpfen.
Der hessische Einzelhandel mit Hoffnung vor dem Weihnachtsgeschäft. Lars Hofmann hat berichtet. Am 25. November 1973 gab es in der Bundesrepublik den ersten von 4 autofreien Sonntagen. Die Ölkrise war ja der Grund. Die arabischen Staaten hatten die Öllieferungen eingestellt, weil die USA Israel im Yom Kippur-Krieg unterstützt hatte. Es gab Lieferengpässe an Öl und Benzin und natürlich auch Preissteigerungen in der Folge. Hierzulande wollte man dem mit Sparen begegnen und deswegen eben diese autofreien Sonntage vor 50 Jahren. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
Am 25. November 1973 und an den drei darauffolgenden Sonntagen gilt ein allgemeines Fahrverbot. Was das heißt, halten die HR-Nachrichten schon früh am ersten autofreien Sonntag fest.
Um das Frankfurter Kreuz wurden in einer Stunde 15 bis 20 Autos gezählt.
In Frankfurt ist das Sonntagsfahrverbot bis zum Beginn der Sendung fast 100%ig beachtet worden. Wie uns die Polizei mitteilte, wurden bei 600 kontrollierten Autos nur 4 Fahrer ohne Ausnahmegenehmigung ermittelt. Einer der ertappten Fahrer war ein Autodieb, der zu allem noch betrunken war.
Taxifahrer, Ärzte auf dem Weg zum Hausbesuch, Lieferanten mit verderblicher Ware oder Polizisten und Rettungskräfte in dienstlicher Mission. Nur dieser Personenkreis hat freie Fahrt. Radioreporter dürfen aber offenbar auch, wie dieser HR-Mitarbeiter, der sich auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt ein Bild macht.
Die Straße ist erstaunlich leer. Da werde ich gerade jetzt wieder von einem anderen Wagen überholt. Manchmal lächelt der eine dem anderen zu, so ein bisschen verständnisinnig. Na, lieber Freund, hast du also auch eine Sondergenehmigung heute zu fahren?
Menschen, die sich verständnisvoll zulächeln, gibt es an diesem Tag auf Hessens Straßen viele. Die meisten davon sind aber mit Fahrrad, Rollschuhen oder zu Fuß unterwegs, auch auf Autobahnen. Es finden sich auch Menschen, die von der himmlischen Ruhe schwärmen. Etwa dort, wo sonst auch sonntags Auto an Auto durch Oberursel in Richtung Taunus braust.
Ich finde es herrlich, dass keine Autos fahren. Endlich mal Ruhe, besonders da wir an der Hohenmarktstraße wohnen. Man kann unbesorgt schlafen.
Auch in der Großstadt hat das Fahrverbot seine schönen Seiten. Weil die ganze Stadt über Nacht quasi autofrei geworden ist, feiert sogar die Pferdekutsche ein kurzes Comeback.
Sie fahren mit 2 Pferden durch die Stadt. Was kostet der Kilometer bei Ihnen?
Der Kilometer kann man schlecht sagen. Die Stunde kostet das 25 D-Mark.
Wie war das damals, als man auf den Autobahnen spazieren ging und Rollschuh laufen konnte? Wolfgang Kettfleisch hat über den autofreien Sonntag vor 50 Jahren berichtet. Rund 400 Milliarden Euro werden Jahr für Jahr in Deutschland vererbt. Da ist die Debatte über ein Grunderbe möglicherweise verständlich. Es sieht vor, dass 18-Jährige 20.000 Euro oder mehr erhalten, die sie für Ausbildungszwecke zum Erwerb von Wohneigentum oder zur Vermögensbildung einsetzen sollen. Grunderbe für junge Menschen als Startkapital. Ursula Meyer berichtet.
8,5 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in Hessen verschenkt und vererbt worden an rund 17.000 Erben oder Erbgemeinschaften. Es waren also relativ wenige Menschen, die Geld, Grundstücke oder Häuser bekamen. Eine Gegenidee dazu ist das sogenannte Grunderbe. Dabei soll jeder zu seinem 18. Geburtstag Geld vom Staat erhalten. Meist ist von rund 20.000 Euro die Rede, es könnte aber auch mehr sein. Direkt automatisch aufs Konto, ohne dass daran eine Bedingung geknüpft wäre. Diese Idee wird in der Politik und Wissenschaft schon seit Jahren diskutiert, erklärt der Frankfurter Rechtswissenschaftler Guido Pfeiffer.
Der Begriff Grunderbe ist irreführend, da er mit Erben im eigentlichen Sinn nichts zu tun hat. Es wird ja niemand beerbt. Es handelt sich um eine Art Startkapital, bei der es darum geht, Vermögen in der Gesellschaft gerechter zu verteilen und dadurch mehr Chancengleichheit zu ermöglichen.
Finanzieren ließe sich das aus Sicht der Befürworter mit Steuergeldern. Zum Beispiel könnte das Land Hessen die Erbschaftssteuer erhöhen. Es verdient an Erbschaften schon jetzt nicht schlecht und hat allein im letzten Jahr fast 1 Milliarde Euro eingenommen. Das ganze Konzept kommt bei älteren Frankfurter Passanten unterschiedlich an.
Ich finde es vom Prinzip her gut, weil die jungen Menschen, die stehen ja in den Startlöchern und wenn die da kleine Unterstützung kriegen, ist das doch in Ordnung.
Ich würde kontrollieren, was damit gemacht wird und wer das nimmt.
Kann das jemand verjubeln und es hat keine Konsequenzen? Das halte ich für inakzeptabel.
Verjubeln würde allerdings von den Jüngeren keiner das Geld, sondern...
Ja, sparen auf jeden Fall. Nicht gerade ausgeben.
Das sagt der 18 Jahre alte David, der gerade eine Ausbildung zum Dachdecker macht. Die 21 Jahre alte Lynn könnte so ein Grunderbe auch gut gebrauchen.
Ja, ich würde meine Wohnung finanzieren, meine Schulden bei meinen Eltern begleichen und wahrscheinlich meine Eltern versuchen, finanziell zu unterstützen.
Die junge Frau zieht gerade von zu Hause aus. Für die neue Wohnung muss sie jeden Monat 500 Euro Miete zahlen. Obwohl sie momentan arbeitet, ist sie immer noch finanziell auf ihre Eltern angewiesen. Der 18 Jahre alte Leo würde sich mit dem Grunderbe seine Ausbildung finanzieren.
Das würde einem helfen, auch wenn man eine Schule macht, zum Beispiel ein Gymnasium oder eine Sportschule, wie ich zum Beispiel, dann hat man Geld, um sich selber zu finanzieren und auch zu sparen für die Zukunft.
Eine gute Bildung zu garantieren, sollte das vorrangige Ziel staatlicher Grundförderung sein, fordert der Frankfurter Rechtsprofessor Guido Pfeiffer.
Bildung eröffnet jungen Menschen erst die Möglichkeit, sich zu qualifizieren, die sich ihnen bietenden Chancen wahrzunehmen.
Er begrüßt die Idee eines Grunderbes zur Förderung junger Menschen. Dass diese Idee wirklich kommt, hält er aber angesichts der angespannten Haushaltslage für unwahrscheinlich.
Grunderbe für junge Erwachsene als Startkapital. Ursula Meyer hat es uns erklärt. Briefmarken, Karikaturen, Kronkorken. Man kann so ziemlich alles sammeln und es gibt auch noch richtig ausgefallene Sammelobjekte. Es kann sogar eine Leidenschaft sein. Das zeigt das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt derzeit in der Ausstellung Was wir sammeln. Yvonne Koch hat sie gesehen.
Ein überdimensionales Mercedes-Zeichen, ein leuchtendes Lacoste-Krokodil oder drei stilisierte Nonnen über dem Schriftzug Klosterfrau. Die Leuchtreklame-Sammlung von Volker Albus nimmt eine ganze Wand in der Ausstellung ein und taucht den ganzen Raum in ein ganz besonderes Licht. Vor über 20 Jahren hat der Architekt mit seiner ungewöhnlichen Sammlung begonnen und ist seither immer auf der Suche.
Auf der Zeil hieß es irgendwann, Kaufhaus Ammerschläger macht zu. Habe ich denen einen Brief geschrieben, sagen Sie mal den Schriftzug, völlig irre, 20 Meter auf der Zeil. Habe aber keine Antwort bekommen. Ein Jahr später, Telefon, hier Ammerschläger, Sie wollten sich doch unser Logo abmontieren. Sie könnten sich das holen innerhalb der nächsten 2 Wochen.
Andere Sammlungen der Ausstellung werden in Vitrinen präsentiert. Eine ist zum Beispiel vollgestellt mit weißen Vasen in den verschiedensten Formen, eine andere mit Hello Kitty-Produkten und eine sogar mit unzähligen knallbunten Spülschwämmen. Die hat die Designerin und Hochschulprofessorin Isabel Nägele gesammelt.
Ich habe insgesamt natürlich irgendwie eine Schwäche für banale Alltagsobjekte und mir haben es ganz besonders eben Schwämme angetan. Also diese Objekte, so profan die natürlich sind, sehr farbenfrohe Dinge, die haben meistens auch eine sehr haptische Qualität, letztlich natürlich auch eine sehr funktionale Qualität und das ist irgendwie auch interessant.
Auch der Produktdesignerin Betty Montaroux haben es Alltagsdinge angetan. Sie sammelt Löffel, mal schlicht, mal mit kunstvollen Reliefs oder Verzierungen, manche aus Silber, andere aus Holz. Wichtig ist ihr nur, wie sie gebraucht werden können.
Viele Löffel haben so eine bestimmte Aufgabe. Zum Beispiel ein Löffel ist immer in dem Zuckerglas, der andere ist immer beim Salz. Also ich mag schon gern, wenn Sachen eine Funktion haben können. Einfach so Objekte dazu haben, die nur da sind, irgendwie stört mich auch. Weil als Handwerkerin selber und Designerin, ich finde es so eine Art Respekt zu das Material.
Auffällig ist, dass die Ausstellung Was wir sammeln keine Erklärungen bietet. Keine Tafeln mit einem historischen Abriss von Jäger- und Sammlergesellschaften bis in die Gegenwart, keine soziopsychologischen Einordnungen. Das alles hat Kurator David Beikirch den Sammlern selbst überlassen.
Wir haben 32 Sammler und dazu einen Text, der entweder Hintergründe oder Motivation oder beides oder auch eine Geschichte, die mit der Sammlung zu tun hat, wiedergibt.
Und trotzdem schafft es die Ausstellung, Fragen aufzuwerfen. Was ist eigentlich Sammeln? Wo beginnt es? Und wie viel Eifer, Leidenschaft und vielleicht sogar Wahnsinn steckt hinter einer Sammlung? Möglich, dass sich auch die Antworten in der Ausstellung finden.
Was wir sammeln im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, Yvonne Koch hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alle Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.